minimalismus.ch. Selim Tolga.
Guten Morgen, Selim.
Guten Morgen, Thomas. Jetzt bin ich gespannt auf deinen Werkzeugkoffer. Hast du doch gesagt, dass du damit etwas gemacht hast.
Ja, ich habe, eben nachdem ich ja immer weniger habe, komme ich jetzt auch in Bereiche, wo ich vorher nicht hinterfragt habe. Ich hatte so einen großen Werkzeugkoffer, der ist etwa einen halben Meter lang. Also eine Kiste, die hatte so zwei Schubladen mit viel Werkzeug drin und oben drin kannst du noch aufklappen, so mit einem Steckschlüsselsatz. Also eigentlich eine gute Sache, muss ich sagen. Den habe ich schon seit, ich glaube schon seit 15 oder seit 20 Jahren. Der hat mir gute Dienste geleistet. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe wahrscheinlich nur etwa 20% genutzt von diesem Werkzeug, war aber auf alles vorbereitet. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt hinterfragst du den mal, was brauchst du wirklich alles? Und vor allem brauche ich das in so schön angeordnet auf verschiedenen Ebenen und so viel Platz verschwendend. Da habe ich einfach mal alles rausgenommen, was ich denke, was ich benutzt habe. Und habe es in eine Holzkiste, so eine Weinkiste gelegt und die kleinen Sachen so in Tüten rein. Und jetzt belegt er etwa noch einen Drittel vom Platz und ich habe nicht weniger Werkzeuge, was ich nicht verwendet habe, habe ich verschenkt.
Also ich meine, der Klassiker ist ja, was jeder braucht, ist ein Hammer, ein Schraubenzieher, vielleicht ein paar Nägel zum Einschlagen. Und da muss man schon überlegen, oder? Was hast du denn jetzt sonst noch außer Hammer und Schraubenzieher?
Ja, so ein Steckschlüsselsatz, einen kleinen, wenn du mal eine Schraube öffnen oder anziehen musst. Aber ich habe noch schnell geguckt beim Fahrrad, was ich da benötige. Weil ich habe mir auch überlegt, wo brauche ich das Zeug? Weil ich habe kein einziges Bild an der Wand. Aha. Ich brauche einen Hammer vielleicht mal zum irgendwas machen. Ich brauche einen Schraubenzieher, also einen flachen und ein Kreuz. Da habe ich einfach mal alle aufbewahrt. Also ich habe schon ein bisschen mehr genommen, als ich habe jetzt nicht da zu viel weggeschmissen, weil ich habe schon viel Platz eingespart, nur schon, dass es die Kiste nicht mehr gibt. Ja. Und den Akkubohrschrauber habe ich auch noch, den habe ich auch ab und zu verwendet. Aber da habe ich mir überlegt, den habe ich auch verwendet für andere. Also habe ich bei anderen da geholfen mit meinem Werkzeug. Da dachte ich auch, das muss ich ja eigentlich auch nicht, weil es ist ja nicht meine Aufgabe, da Werkzeug für andere aufzubewahren.
Ja, natürlich nicht. Und was ist mit dem Bohrer? Hast du den noch?
Nee, das habe ich nicht mehr. Also einen Akkuschrauber kann ich auch zum Bohren verwenden. Ist jetzt nicht gerade das Top-Ding, also kannst es da nicht unbedingt Löcher...
In Stein.
In Stein geht nicht, aber so ein Verholz habe ich es auch schon mal verwendet. Aber das brauche ich auch sehr selten. Und ein Kumpel von mir, der Klaus, der ist da fast Hobbyhandwerker, der hat fast alles. Also kann ich alles ausleihen. Im Zweifelsfall kann ich auch irgendwo was mieten oder zur Not, auch wenn ich was brauche für einen spezifischen Zweck, dann kaufe ich das halt. Also, oder wenn ich es nicht ausleihen kann.
Okay. Und was hast du mit dem anderen gemacht, mit dem alten Werkzeugkoffer?
Den habe ich verschenkt, weil da beim Wertstoffvorfall sind immer Leute, die was Sachen mitnehmen. Der war schön aus Metall und groß und gut. Also schön, der stand einfach immer im Schrank. Ging nicht kaputt, den habe ich nicht rumgetragen. Also war alles im Top-Zustand und komplett, das hat nichts gefehlt. Also von dem her.
Ja, ist alles klar.
Einfach zu viel.
Ja, und war der in deinem weißen Schrank, dieser Werkzeugkoffer?
Nee, der war bei der Küche unten drin, unter dem Kühlschrank. Ich hatte früher mal einen größeren Kühlschrank mit Gefrierfächern unten. Da habe ich mal einen kleinen Kühlschrank eingebaut und da war unten so ein Meter hoch, war frei. Und da habe ich den reingestellt und jetzt habe ich da ganz viel anderes Zeugs reingepackt, wo vorher im weißen Einbauschrank war und Sachen zusammengelegt, die eigentlich auch Werkzeuge waren und habe jetzt einfach den Platz wieder ein bisschen optimiert.
Gut, ich überlege wieder bei den Aufräumkunden dieses Beispiel jetzt mit dem Werkzeugkoffer. Wahrscheinlich ist es ein wenig, es hat dort Platz in diesem Schrank, dieser Koffer. Warum soll man den hinterfragen und geschweige denn den Inhalt von diesem Koffer, oder? Und klar, wenn man dann auf der Minimalismusreise ist, macht man dann eben alle Bereiche und hinterfragt eben alles, auch an das, wo man sich gewöhnt hat, wie jetzt du mit diesem Koffer. Finde ich super. Also bei mir ähnlich, ich habe auch nur Hammer und Schraubenzieher und Nägel. Was ich noch gerade überlegt habe, ich habe dort auch noch Sekundenkleber drin und so, einfach so typische Handwerksding, wenn man mal was basteln muss. Oder Japanmesser ist noch drin bei mir. Ja. Ja, das ist das. Hast du Sekundenkleber zum Beispiel?
Nee, Sekundenkleber habe ich noch einen im Kühlschrank, eine ganz kleine Tube.
Ja, im Kühlschrank?
Ja, wenn du ihn aufgemacht hast, glaube ich, hält er länger im Kühlschrank.
Ja, das ist wie beim Nagellack.
Genau. Habe ich nicht.
Gut,
aber das Größte, was ich gemacht habe, ist, du kennst doch diese graue oder braune Kartonbox, wo ich wichtige Dokumente drin habe im Schrank oder hatte.
Hast du ja, schon ein paar Mal gefragt bei der Roomtour.
Genau.
Was ist dort drin?
Da waren Arbeitszeugnisse, Zertifikate und ja, ich glaube, das war alles drin. Also alles Sachen, wo wichtig, also offensichtlich wichtig waren oder sind. Da habe ich mal gedacht, komm, jetzt nimmst du die wieder mal hervor, habe da reingeguckt und überlegt, was passiert, wenn jetzt das Haus abbrennen würde. Dann hätte ich das nicht mehr. Ich würde es auch nicht mitnehmen als erstes. Ja. Und ich könnte die doch jetzt, ich habe die zum Teil schon eingescannt gehabt, habe das elektronisch. Die Chance, dass ich mich wieder mal bewerbe, ist, ja, die ist schon da, die ist nicht sehr groß, aber da schickst du ja sowieso alles elektronisch. Kein Mensch will das auf Papier. Mhm. Und wenn du auf Papier schickst, machst du ja auch eine Kopie. Und eine Kopie ist ja eigentlich im Prinzip ein ausgedruckter Scan. Also kann ich das einscannen und wenn ich es brauche, wieder ausdrucken. Ich muss einfach schauen, dass ich den Scan nicht verliere. Dann habe ich jetzt alle Dokumente eingescannt, bin dann mal am Sonntagabend ins Büro gefahren, habe da alles eingescannt und dann habe ich gedacht, gut, ich bin da ein bisschen vorsichtig, dann habe ich es auf 3 verschiedenen Cloud-Speichern gespeichert. Okay. Also das ist schon lustig, aber ich habe gedacht, komm, ich habe die Speicher und ich mache das, also Google Drive, Dropbox und in so einem Passwort-Safe. Und zusätzlich, wer hätte es gedacht, noch auf eine Festplatte, die ich noch rumliegen hatte, so eine kleine 500 GB SSD, da hast du auch gefragt, ja, warum auf eine Festplatte? Also einerseits, weil ich die hatte und noch so als zusätzliche Sicherheit, dass ich es auch noch physisch habe, falls, obwohl das eigentlich nicht so viel Sinn macht, also ja. Aber ich habe es jetzt so mal gemacht und den Rest habe ich dann weggeschmissen, die Dokumente, also geschreddert.
Ja, das ist mutig. Also bei mir, ich habe ja nur einen einzigen Schnellhefter. Dort sind 2-3 Quittungen drin, die man im Laden gekriegt hat. Die wollen physische Quittungen, dort geht die digitale nicht. Dann ein Darlehensvertrag ist drin, den muss ich im Original haben. Und dann noch meine Diplome. Also das Einzige, was ich habe es zwar digital, aber das habe ich jetzt noch nicht weggeworfen. Aber ja, das inspiriert mich. Ich werde die wahrscheinlich nie in meinem Leben brauchen, diese Diplome. Ich denke dann, wenn der Darlehensvertrag, wenn sich diese Sache erledigt hat, dann gibt es dann nicht mehr viel Sinn, diesen Schnellhefter zu bewahren. Solange entschuldige ich mich jetzt noch. Aber ja, das ist dann auch schon ein Moment, das Diplom zu zerreißen und wegzuwerfen. Hast du da noch einen Tipp?
Ja, ich habe Diplome im Wert von mehreren tausend Euro habe ich eingescannt und aber eben das Diplom ist dann nicht weg. Also das hängst du dir auch nicht an die Wand. Also das kann, wenn du es jetzt irgendwo aufhängen würdest, kann ich es ja noch verstehen. Aber das Diplom hast du ja immer noch den Titel und auch als Kopie oder als Scan ist überhaupt kein Unterschied.
Ah, jetzt hast du es gerade gesagt, das war eigentlich auch so der Grund, warum ich es behalten habe. Das ist jetzt also tatsächlich mal, sogar ich habe das, vielleicht brauche ich es eines Tages noch, dass ich einen Coaching-Raum miete. Ich habe das übrigens mal gehabt, da habe ich die Diplome auch aufgehängt. Das machen ja auch die Ärzte oder beim Eingangsbereich. Also das wollte ich mir noch offen lassen, falls ich jemals wieder einen Coaching-Raum, aber ja, man kann es diskutieren, könnte eigentlich das weg.
Kann man diskutieren. Ich habe auch 2 Sachen physisch oder 3 Sachen, den Kaufvertrag meiner Wohnung und so ein Erbvorbezugsvertrag mit meinen Eltern. Das ist eine öffentliche Urkunde, das habe ich mich nicht getraut, das wegzuschmeißen. Und auch ein Darlehensvertrag, wo ich noch Geld von jemandem kriege, das habe ich auch auf Papier behalten, weil das ist noch nicht abgeschlossen und das könnte ich vielleicht mal noch, ist vielleicht mal noch notwendig.
Ja, also das habe ich natürlich auch von der Wohnung, dieses von der Urkunde, oder?
Genau.
Ja, habe ich auch. Habe ich im Keller unten, wo die Reservesachen sind von der Wohnung.
Welchen Keller? Ich habe gar keinen Keller mehr. Doch, den Keller schon, aber da ist nichts mehr da.
Hast du mir vermietet. Und dann noch Küchenhandschuhe, hast du irgendwas erzählt,
oder? Ja, ich hatte so stoffige Küchenhandschuhe, die waren etwa 20 Jahre alt oder mindestens 15, nein, eher 20, die waren einfach schon dreckig und nicht mehr schön. Da habe ich irgendwo mal beim Rumsurfen andere gefunden, so Grillhandschuhe. Die kann ich jetzt in der Küche und beim Grillen verwenden. Und die habe ich jetzt ersetzt und ich habe sie zwar noch nicht verwendet, aber wenn ich was aus dem Backofen nehme, da geht's nicht ohne Handschuhe. Und die meisten sind so steif und hässlich und so Fausthandschuhe. Und das sind Fingerhandschuhe, die gehen auch etwa bis in die Mitte des Unterarms, das sind relativ lang. Also da kannst du wirklich gut damit hantieren und das kann ich dann auch im Garten beim Grillen verwenden und die sind, ja, die waren gut und günstig und die habe ich mir dann gegönnt.
Und ist das etwas, das du zelebrierst und Freude daran hast mit dem Grillen auf dem Garten? Machst du das regelmäßig?
Ja, jetzt natürlich im Winter nicht, aber jetzt, ich habe gerade heute überlegt, wenn es noch schönes Wetter ist, könnte ich noch was auf den Grill schmeißen. Das mache ich schon ab und zu. Nicht mehr so häufig wie auch schon, weil ich gehe lieber raus, irgendwo in die Natur, mache dort ein Feuer. Das ist bei uns kein Problem. Mhm. Aber Grillen im Garten ist schon was Gutes.
Okay. Ich habe nicht so viel zu bieten wie du. Ich habe meinen Android-Wechsel abgeschlossen mit dem Chromebook. Also ich habe jetzt ein Chromebook, mein MacBook ist weg. Also diesen Tausch habe ich jetzt auch noch gemacht, weil eben ich, wie ich schon letzte Folge gesagt habe, ich arbeite schon lange mit den Google-Programmen und das machte dann einfach wenig Sinn, mit einem Apple-Computer weiterzuarbeiten. Außer das Photoshop, ich habe früher mal Lithograph gelernt, ich habe meine Abschlussprüfung auf Photoshop gemacht, aber für die wenigen Dinge, die ich brauche, findet man fast für alles eine Alternative auf dem Chromebook. Ich finde das eigentlich übrigens der ideale Laptop für einen Minimalisten, ein Chromebook. Man ist gezwungen, den Desktop leer zu lassen, man ist gezwungen, Dateien richtig aufzuräumen. Es ist eigentlich das Pareto-Gesetz, überall ein bisschen abgespeckt auf die Essenz. Also ich bin sehr zufrieden damit. Und ja, da hast du mich sicher auch noch ein bisschen inspiriert. Ich hatte es schon im Hinterkopf, aber dann hast du auch noch darüber gesprochen. Ich denke, das ist das ideale Programm für ideale System für mich.
Ja, solange du nicht von irgendwelchen speziellen Softwareprogrammen abhängig bist, dann ist, kann es ein bisschen schwierig sein. Aber ist dir der Wechsel einfach gelungen oder einfach gefallen?
Völlig. Also das war wirklich an einem Tag, war das eigentlich alles ist das alles gelaufen. Aber natürlich nur, weil ich eben vorher auch schon mit Chrome gearbeitet habe auf dem Mac, mit die Extension alle installiert habe und eigentlich webbasiert gearbeitet habe. Und wenn man sich schon an das gewöhnt hat, dann ist das wirklich ein Kinderspiel, der Wechsel aufs Chromebook. Weil es ja nichts anderes.
Was hast du für ein Modell gekauft? Interessiert mich wieder mal.
Ich habe ein Acer Chromebook 714. Was hast du für eins?
714. Ich habe ein Asus C436 und ein Acer. Ich habe ja zwei. Also ist da ein Unfall. Es ist da mal kaputt gegangen, das erste. Und da hätte ich 2 oder 3 Wochen kein Gerät gehabt. Dann wäre ich gestorben. Da habe ich mir ein zweites gekauft. Also ja. Und ich habe auch noch ein Acer. Ich glaube, es ist das Vormodell oder es könnte das gleiche sein. Wie du hast.
Ja. Was mir dann noch sagen, interessiert mich.
Und ich bin zufrieden, ja, es funktioniert sehr gut und ich kann, es ist auch sehr schnell, also wenn du das System startet und so und Batterielaufzeit, das ist alles jenseits. Gerade das neue Apple M1 ist auch sehr lange mit Batterielaufzeit und so, die haben auch Fortschritte gemacht. Aber ja, kann ich jedem empfehlen, es ist eine gute Sache.
Es ist einfach richtig minimalistisch, auch das Einstellungsmenü, es gibt nicht 1000 Dinge zum Einstellen und es ist überall reduziert auf die Essenz. Also es ist wirklich gut, wenn man nicht angewiesen ist auf hochkomplexe Videoschneiden und Fotobearbeitung. Ich denke, für den Durchschnittsbürger reicht ein Chromebook, der vielleicht E-Mails schreiben muss, der mal die News lesen will, den Brief ausdrucken will. Das kann man alles problemlos machen mit dem Chromebook und ist noch viel günstiger als Windows und Apple Computer. Kommt noch hinzu, ne?
Ja, du kannst auch einen günstigen Windows-Computer kaufen, der ist dann auch relativ dick und groß und nicht so handlich. Also es ist auch das Gewicht ist natürlich auch, kostet auch noch ein bisschen mehr. Also ich habe etwa 1000 oder 900 Euro bezahlt.
Ja, gut, das ist sicher günstiger als Apple, sagen wir es dann
das
so.
Das schon, ja.
Gut.
Heute zweiter Teil Finanzen. Da geht's eher um Finanzoptimierung oder so, was man mit seinem gesparten Geld macht. Ihr hattet jetzt eine Woche Zeit zum Geld sparen. Ich hoffe, ihr habt da viel gespart. Also die Frage kommt einerseits von Ralf, einer unserer Stammhörer. Die Frage ist aber schon über ein Jahr alt. Wir haben das irgendwann mal auf die Seite gelegt und jetzt aber wieder hervorgenommen, weil noch andere Fragen gekommen sind. Also ihn würde interessieren, wie ich das mache, betreffend Rente, wie ich das durchdacht habe, weil bei uns gibt's ja ab 65 gibt's die AHV und Geld aus der Pensionskasse, das sind zwei verschiedene Systeme. Also ganz einfach gesagt, ich habe so viel gespart, dass ich nicht auf das angewiesen bin einerseits, und die Pensionskasse habe ich auszahlen lassen, habe mich selbstständig gemacht, kannst das auszahlen lassen und habe das jetzt angelegt. Das kann ich später sagen, zu was. Und er kann mit seinen Ersparnissen etwa 5 Jahre leben. Das ist natürlich auch mit Kindern, offensichtlich einen Sohn, der, das ist zwar schon abgerechnet, aber Mitte 40 ist es dann natürlich schwierig, ohne Job dann weiterhin noch Geld zu erwirtschaften, dass es noch 20 Jahre reicht bis zur Rente. Und wenn du nicht in die Rente einzahlst, kriegst du auch nichts. Wobei als Nichterwerbstätiger musst du in die AHV einzahlen in der Schweiz. Ist jetzt halt ein bisschen schweizlastig, weil ich kann nicht für Deutsche sprechen, weil ich das System nicht kenne.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist Frugalismus reine Mathematik gepaart mit dem richtigen Mindset, würde ich sagen. Also du hast eigentlich einen Betrag A als gespartes Kapital und einen Betrag B, deine monatliche, ich sage immer Burn Rate, also was du verbrennst an Geld, also siehe Haushaltsbuch vom letzten Mal, dann weißt du genau, wie viel du monatlich ausgibst, und dann rechnest du A, also das gesparte Kapital, geteilt durch B, geteilt durch 12, und dann weißt du, wie viele Jahre das reicht.
Ja.
Und wenn diese Zahl dann deine Lebenserwartung überschreitet, dann kannst du den Job kündigen, und wenn nicht, dann musst du entweder deine Ausgaben reduzieren oder länger arbeiten gehen.
Ja, und wie sieht das aus bei dir? Also die Rente war ja seine Frage, ob du das durchdacht hast. Also wie sieht das konkret aus, deine AHV? Was? Wie viel kriegst du, kann man das sagen?
Ja, ich habe das kürzlich berechnen lassen. Da sind sie auf 2000 Schweizer Franken, also 1800 Euro gekommen. Aber ich zahle ja jetzt nach wie vor ein. Also das ist, ja. Aber um zu sagen, diese Anzahl Jahre, die ich errechnet habe, die überschreitet meine Lebenserwartung. Also ich kann mein Vermögen, wenn ich normal wirtschafte, reicht bis 100. Also das denken alle wieder, das ist ein unglaublicher Betrag. Ja, es ist sicher viel, aber ich habe auch gut verdient. Also das eine ist, du kannst Geld sparen, indem du mehr verdienst. Das ist aber schwierig. Aber du kannst auch Geld sparen, indem du weniger ausgibst.
Ja, das ist meine Variante.
Genau, weil schlussendlich kann jeder versuchen, Geld zu sparen. Das haben wir letztes Mal mit dem Haushaltsbuch. Wenn du ein bisschen schaust, wo das Geld hingeht und dir ein bisschen Gedanken machst, kann man schon Geld sparen.
Also ich hatte kürzlich so eine Diskussion mit jemand, der hat mich völlig provokativ gefragt, wie viel Umsatz machst du im Tag? Und dann habe ich ein bisschen zurückgegeben und habe gesagt, wie viel sind denn deine Fixkosten im Monat? Und da hat er überhaupt nichts mehr gesagt. Also ich denke, das ist eben schon sehr, sehr wichtig. Also mit dem kann man vieles, vieles wieder wettmachen. Also ich kann es sagen, meine Fixkosten sind etwa 1000. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich, oder?
Ja, ich habe da mal errechnet. Wo habe ich das? Das ist ein anderes Dokument. Ja, ich habe auch noch ein paar Einkünfte, aber ich bin auch etwa bei 1000. Ist noch schwierig ich habe immer noch nicht so genau im Kopf, wie viel ich ausgebe, aber es ist sicher viel weniger, als ich zur Verfügung habe.
Was auch bei mir dort nicht drin ist, sind die variablen Kosten, also Essen und so wäre dort nicht drin. Aber sonst einfach die Fixkosten, das, was ich nicht beeinflussen kann. Also die Handyrechnung, was die Wohnung mich kostet, meine Krankenkasse, all diese Dinge zusammengezählt durch 12 und dann komme ich dann eben auf die 1000 und das Essen, das bezahle ich einfach so.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ja, ich habe, wenn ich jetzt das zusammenzähle, also ohne nur Fixkosten, in etwa 1100 Euro, also 1200, 1300 Schweizer Franken. Aber das ist natürlich alles sehr optimiert. Also eben Versicherungen habe ich nur noch eine. Privathaftpflicht, Hausratversicherung habe ich nicht mehr. Ich habe kürzlich überlegt, ich habe ja jetzt wieder einen Job, ich habe Geld gespart, habe von da auch ein Budget. Dann kriege ich noch für die Vermietung vom Parkplatz und von meinem dritten Zimmer Geld, habe noch ein paar kleine Jobs, und wenn ich das alles zusammenzähle, kriege ich so viel Geld pro Monat, dass ich eigentlich mein ganzes Inventar von meiner Wohnung jeden Monat neu kaufen könnte. Das ist jetzt nicht, um aufzuschneiden, sondern einfach um zu sagen, dass ich so bescheiden lebe, dass ich mir eigentlich gar keine Sorgen mehr machen muss, weil ich genug gespart habe und auch der Lebensstandard sehr tief ist. Ich habe kein Auto, ich habe, also alles zusammengezählt, kostet sehr, sehr wenig. Und ich brauche auch sehr, sehr wenig. Das vergessen viele, weil es sind ja zwei Summen. Es ist das Vermögen, das du hast und eben deine monatlichen Ausgaben. Und das ist das, was die meisten wollen, am Vermögen oder am Einkommen schrauben. Und das ist der eine Weg. Der andere Weg ist einfach weniger auszugeben.
Und das haben wir schon in der letzten Folge besprochen, wie man das angehen kann. Also das erste ist sicher eben ein Budget zu machen, dass man mal weiß, wie viel sind meine Fixkosten, wie viel sind meine jährlichen Kosten durch 12, wie viel brauche ich mindestens, wie viel muss ich mindestens pro Monat verdienen, um das abzudecken. Und dann, wenn man das mal so weiß, schwarz auf weiß, kann man dann beginnen mit dem Optimieren, Dinge abbestellen, vielleicht ein anderes Internet-Abo und eben alle kleinen Ausgaben summieren sich ja mit der Zeit. Und so bin ich eben auch auf 1000 gekommen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe auch immer wieder Gespräche mit Kollegen. Ich habe zum Beispiel mal ein E-Mail-Tool gehabt, wo irgendwie den Text korrigiert und er hat jetzt das und ich habe das nicht. Es kostet 5 Euro pro Monat und ich habe dann gesagt, ich habe das nicht. Das summiert sich dann eben auch wieder. Und wenn man das eben so konsequent macht, dann bringst du es eben so tief runter, das mit der Zeit, oder?
Ja, natürlich. Du musst jede Ausgabe hinterfragen, sonst geht es nicht. Der Ralf fragt auch noch, wie das ist mit Einzahlungen, freiwillige Einzahlungen in Pensionskasse und dritte Säule. Das ist wieder ein Schweizer Ding. Also ich habe das immer gemacht, wenn ich es konnte. Ich habe zum Teil auch freiwillig in die Pensionskasse einbezahlt. Vor allem, wenn du Geld kriegst und eine Sparrate hast, dann ist das eigentlich der erste Schritt. Weil heute geht es ja eigentlich, wie investiere ich dieses Geld, das ich gespart habe. Ja. Also als erstes würde ich sagen, dritte Säule ausschöpfen und in der Pensionskasse kannst du auch regelmäßig einzahlen, weil das ist kein verlorenes Geld, das kriegst du einfach erst mit 65 wieder. Oder wenn du das Land verlässt oder Pensionskasse, wenn du selbstständig bist. Ist natürlich gebunden und hast nicht so eine große Rendite, hast aber auch kein Risiko. Weil Geld investieren ist ja immer Risiko versus Ertrag oder Rendite.
Ich habe ja auch keine Pensionskasse mehr. Ich habe mir das auch auszahlen lassen, wo ich selbstständig wurde. Und ein 3A habe ich noch, aber keines, wo ich jetzt... Eine Zeit lang habe ich das monatlich gemacht und dann habe ich das auch wieder abbestellt. Es ist einfach ein gewisser Betrag parkiert und wenn ich mag, kann ich da jährliche Zahlungen tätigen.
Dann kämen wir zum Investieren. Das ist auch die Frage von Joshua. Was haltet ihr von dem Vorschlag Minimalismus und Investieren? Jawohl, gute Idee. Er hat sich die Zusammenfassung vom Buch Rente mit 40 gehört. Das Buch kenne ich, so ein Frugalistenbuch. Und die Frage ist, Minimalismus mit einem Aktiendepot, ob wir ein paar Tipps geben können oder wie simpel oder ein paar simple Investment-Tipps können wir, also wir können keine Finanzberatung machen, das müssen wir sagen. Es ist nur das, was wir für uns machen würden. Was ihr macht, müsst ihr selber entscheiden. Weil nicht, dass ihr da das Gefühl habt, wir können euch jetzt da den ultimativen Tipp geben. Das fragt ja auch Silvia in der letzten Folge, Vermögensaufbau breit gestreut zur Risikominderung oder Minimierung oder ist das zu wenig minimalistisch etc. Also grundsätzlich muss ich sagen, man kann mit Börsengeschäften sehr viel Geld verlieren, man kann aber auch sehr viel Geld verlieren. Die Frage ist nun, wie kann ich Geld anlegen, so dass es noch halbwegs sicher ist und was gibt es da für Möglichkeiten? Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wie wir unser Geld angelegt haben, aber es ist schon eine Weile her.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ich könnte es jetzt auch nicht sagen, also da bist du mehr der Profi, ich mache das alles nicht im Moment. Also bei mir ist es so, ich brauche sehr, sehr wenig Geld, ich habe es vorher gesagt, etwa 1000 und ich verdiene gut im Moment, es kommt viel rein und ich mache das einfach auf die Seite und Mein Ziel ist es, früher aufzuhören mit dem Arbeiten, vielleicht nicht gerade so früh wie du oder einfach in einer anderen Form. Also mein Geld, das ich jetzt verdiene, ist einfach für später, dass ich anders leben kann, einfacher leben kann. Und
ja, schon, aber ist das auf dem, liegt das auf dem Konto und kriegst keine Zinsen dafür?
Ja.
Okay, ja, das ist sicher die sicherste Variante, sofern du jetzt nicht Es gibt da so eine Einlage, die gesichert ist pro Bank, ist bei uns 100.000.
Mhm.
Und wenn die Bank hops geht, dann sind diese 100.000 pro Kunde gesichert. Ja. Also müsstest du, wenn du mehr als 100.000 hast, auf verschiedenen Konten das anlegen, auf verschiedenen Banken.
Mhm.
Aber ja, das ist eine Entscheidung. Die Frage ist, wenn dann irgendwann mal Negativzinsen kommen, dann musst du halt schauen, ob du das...
Das ist so, ja.
Das ist die eine Geschichte. Das andere, was man bedenken muss, wenn man Geld auf dem Bankkonto hat, dann ist die Inflation, die das langsam wegfrisst, ja, ist je nach Land in der Schweiz etwa 1%, in Deutschland etwa 2%. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Googelt mal Inflation, wie schnell das Geld dann weniger wert wird. Ich will jetzt niemandem Angst machen, man muss es einfach in Betracht ziehen. Aber wenn man jetzt etwas investieren möchte oder wenn man jetzt regelmäßig Geld reinkommt, das, was man jetzt in der letzten Folge gespart hat, könnte man in einem Sparplan anlegen und dort sogenannte ETFs kaufen. Das ist das, was ich machen würde, wenn ich jetzt regelmäßig Einkünfte hätte und das irgendwie halbwegs, also sicher sage ich jetzt nicht, aber mit wenig Risiko anlegen würde. Ja.
Es ist auch das Einzige, was ich mir, ich habe das auf einer Wunschkugelliste, wenn ich das mache, dann mit dem Anlegen, dann werde ich auch das machen mit den ETFs. Das sagt fast jeder, dass das Risiko klein ist und ich glaube auch der Aufwand klein, oder? Kannst du das bestätigen?
Ja, genau. Ja, also ein ETF, vielleicht kurz, das ist so ein Exchange Traded Fonds heißt das übersetzt. Also es ist eigentlich ein passiv gemanagter Fonds, der ist irgendwie an einem Index angelehnt, also der baut einen Index nach, also man könnte einen ETF auf den DAX kaufen oder auf den SMI oder auf den Nasdaq oder eben auch noch weiter gestreut auf einen sogenannten Weltindex, da gibt es den MSCI World, also MSCI World, oder es gibt einen FTSE World. Und wenn man das auf so einen Index macht, dann hat man rund 2.000 bis 3.500 Aktien drin. Und dann sieht man ja automatisch, wenn man mehrere Aktien drin hat, dann ist man breit aufgestellt, ist weniger risikobehaftet, weil wenn eine Firma hops geht, dann passiert einem nicht so viel.
Mhm.
Man hat aber auch nicht so große Schwankungen, also es ist dann nicht möglich, dass du an einem Tag 50% verdienst und am anderen Tag gleich viel verlierst, aber es ist dann einfach alles ein bisschen gleichmäßiger. Und es ist auch relativ günstig, also du zahlst pro Jahr etwa so 0,25%, wenn du es auf einer Bank machst. Die verkaufen dir tendenziell ihre eigenen Produkte, die haben auch ihre Fonds, da sind aber Fondsmanager dahinter, die das managen und die wollen auch bezahlt sein.
Ja.
Da hat mich kürzlich mal, gab es irgendwo so ein Angebot, dass du bei einer Versicherung da anrufst und eine Finanzberatung bekommst und da kriegst du, wenn du angerufen hast, einen Gutschein von 100 Franken, habe ich natürlich gemacht als Sparfuchs, dann ließ ich mich da über 2 Telefongespräche beraten und dann sagt man, ja, sie hätten auch die besten Broker von überall her und die müssen sich da bewerben und Performance, was weiß ich, und dann hat er mir mal ein Chart gezeigt, wie viel sie verdient haben, also wie viel Rendite sie erwirtschaftet haben, dann habe ich da meinen, ich glaube, den MSCI World oder dann eben diesen FTSE All World, FTSE All World aufgemacht und verglichen und die Performance war schlechter.
Ja.
Und dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt reden wir mal Klartext. Ich habe diesen ETF, der kostet mich fast nichts. Sie haben ihr Produkt, kostet 2% oder noch mehr im Jahr. Warum soll ich zu Ihnen kommen? Und dann hat er da so eine fadenscheinige Ausrede genommen. Ja, dann haben Sie aber Glück gehabt, dass Sie diesen gewählt haben. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe einfach die Produkte verglichen und mich nicht zuquatschen lassen von ihnen und dann habe ich nichts mehr gehört. Also die konnten mir auch keine bessere Alternative geben.
Ja.
Und das zeigt dann nur schon, dass ein Mensch nicht besser sein kann wie der Index, ohne nicht ein großes Risiko einzugehen.
Ja. Aber jetzt du mal als ETF-Profi. Oder wie auch immer, wenn ich jetzt nicht viel Ahnung habe, nehmen wir jetzt mal, ich gebe dir 10.000 von mir. Und du verwaltest das für mich für ein Jahr mit ETFs. Was kann ich dann erwarten jetzt von 10.000? Kannst du mal ein Beispiel machen?
Ja, ich würde es mal, also ich kann das gleich mal schnell aufmachen. Also es gibt da verschiedene Webseiten, wo du so ETFs nachgucken kann. Einer der besten ist Just ETF, also justetf.com, alles in einem Wort.
Okay, da gehe ich auch mal drauf.
.com. Und da kannst du nach ETFs suchen und da gibst du jetzt mal diesen FTSE All World ein. Das ist also Vanguard FTSE All World, also FTSE All World, da gibt es nur einen in US-Dollar, also zwei, also einen also normalen, also FTSE, und der hat jetzt Chart, ich will jetzt da nicht übertreiben, aber die, ja, ich möchte niemanden zu irgendetwas nötigen, aber
ja, sag jetzt mal, also, 10.000, was kann ich da machen? In
dem also ich würde mal sagen, defensiv, also muss die 10, also die 10.000 musst du schon über längere Zeit anlegen als ein Jahr, weil es kann ja sein, jetzt, das Corona-Jahr war jetzt nicht so gut, obwohl man hat, die Kurse haben sich wieder erholt über das Jahr, der ist etwa um 30% gesunken während Corona, hat sich aber wieder erholt bis Ende Jahr. Also wenn ich 5 Jahre zurückschaue, dann hat er nach 5 Jahren eine Performance von 80%, das geteilt durch 5, das sind, was ist das, 80 durch 5, bevor ich jetzt was Falsches sage, rechne ich schnell, sind 16%, das ist sehr, sehr viel. Aha. Das heißt nicht, dass es die nächsten 5 Jahre auch so sein wird, aber ich würde sagen, so 4-5% kann man schon erwarten, sag ich mal, ohne was zu tun. Aber es ist nicht garantiert, weil man weiß nicht, wie es die nächsten 10 oder 20 Jahre sein wird.
Also okay, und jetzt meine Frage an dich, deine ganze ETF-Karriere von Start bis jetzt, bist du im Plus?
Ich bin im Plus, aber ich muss jetzt noch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe momentan keine ETFs, ich habe die vor 2 Wochen verkauft. Ja. Einerseits, weil ich der Meinung bin, die Börse ist ziemlich überbewertet im Moment. Also im November habe ich diesen FTSE All World gekauft und habe bis im Februar 9% erwirtschaftet in 3 Monaten. Da muss ich sagen, ich habe noch nie so viel Geld besessen wie jetzt, also habe ich alles verkauft und gehe davon aus, dass die Börse in den nächsten 3 bis 6 Monaten eine Korrektur erlebt, also dass es etwa 10-20% runtergeht. Und dann überlege ich mir wieder, was zu kaufen. Und das ist der Vorteil an einem Sparplan, wenn du jetzt jeden Monat für 25 Euro, das ist das Minimum, so einen Sparplan eröffnest, da zahlst du einerseits fast keine Gebühren. Ich habe da noch einen Vergleich gefunden, auch bei diesem Just ETF, kann ich verlinken. Ja. Da gibt es kostenlose Sparpläne oder für sehr, sehr wenig Geld, wo du auch jeden Monat Geld einzahlst auf ein Konto und das wird sofort dann in einen ETF angelegt. Ist vor allem in Deutschland beliebt, bei uns gibt es das irgendwie nicht. Und da hast du den Vorteil, wenn die Börse mal runtergeht, dann zahlst du einfach weiterhin ein und kriegst dann einfach im Monat danach mehr ETFs für dein Geld. Und wenn du das regelmäßig über die nächsten 10, 20 Jahre machst, ist das einfach eine Sparmöglichkeit, die einfach in Aktien, einen Aktienindex investiert, wo du nichts tun musst, einfach nur das Geld zu überweisen.
Ja.
Und relativ einfach und mit, ich sag mal, immer noch mit Risiko, aber mit weniger Risiko, als wenn du Einzelaktien kaufst.
Ja, ich habe auch immer wieder Aufräumkunden, die mit Aktien handeln und also ich weiß es nicht genau, wie viele da Plus machen, aber was ich sicher weiß, viele nerven sich auch mit dem ganzen Administrationsaufwand. Also man muss es schon ein wenig lieben und gern haben, das zu handeln und verkaufen und den Börsenbericht lesen und im Moment habe ich keine Lust dazu, ich mache lieber ein neues YouTube-Video oder schreibe an einem neuen Buch, so, mir macht das mehr Spaß und ich frage mich auch, irgendwann hast du ja dann dein Geld auf der Seite, es reicht für bis zum Ende deiner Tage, was ist dann der Sinn, warum das noch vermehren immer?
Ja, das ist eine gute, also der einzige Grund ist, dass du gegen die Inflation ankämpfst, weil über eben, wenn es noch 50 Jahre geht, dann ist das Geld vielleicht noch einen Drittel wert nach 50 Jahren. Weil da einfach weniger, du kannst dann in 50 Jahren kannst du für den gleichen Betrag, wo du heute ein Brot bekommst, kriegst du in 50 Jahren einfach nur noch ein halbes Brot. Also von dem her. Ja. Aber das ist der einzige Grund. Aber eben deshalb bin ich jetzt auch ausgestiegen, weil ich habe auch zum Teil Einzelaktien gekauft, das ist wirklich dann zu stressig und es ist einfach zu aufwendig, das stimmt. Aber so ein ETF kann ich sagen, das ist überhaupt kein Aufwand, da richtet man einen Sparplan ein, Aber bitte informiert euch zuerst, googelt ein bisschen, kann zwei YouTube-Kanäle empfehlen. Das eine ist Finanzfluss und das andere heißt Finanztipp. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Und dort ist auch alles erklärt. Investiert nur Geld, das ihr nicht lebensnotwendig benötigt, weil es kann sein, dass die Börse auch mal 2, 3, 5, 10 Jahre runtergeht. Nicht so rauf wie in den letzten 20, 30 Jahren. Aber ja, es ist momentan wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um halbwegs seine ein bisschen Zins zu erwirtschaften und ein bisschen Rendite zu erwirtschaften, weil es halt sonst sehr schwierig ist, Geld zu vermehren oder nicht weniger werden zu lassen.
Und im Zweifelsfall konzentriert euch einfach auf die Fixkosten, dass die tief sind.
Das auch noch schauen, dass du, dass die Anlagekosten oder die Depotgebühren nicht sehr, also möglichst tief sind. Da muss man auch, weil das zählt sich dann über die Jahre. Und wenn man das eben 10 Jahre liegen lässt, dann kann man davon ausgehen, dass man nachher pro Jahr sicher 2-3% dazu gewonnen hat, wenn nicht mehr. Und es ist auch nicht gebunden, das kannst du auch wieder verkaufen, weil wenn du das so bei einer Versicherung machst, dann hast du gebundene Anlagen und mit irgendwelchen garantierten Rückkäufen, das ist alles eingepreist, da zahlst du alles, immer was dafür, also es ist, du musst das schon selber in die Hand nehmen, damit es Sinn macht und dich ein bisschen einlesen, aber das lohnt sich schon, weil jedes halbe Prozent, das du gespart hast, ist auf 10.000 über 10 Jahre schon etwas wert.
Gut, spannendes Thema. Also ich denke, wenn ich dann zu meiner Wunschkugel bei ETF ankomme, dann frage ich dich dann einfach und dann empfiehlst du mir was von, wie heißt diese Seite? Verlinkst du die auch, diese Just
F? Genau, ETF. Die verlinke ich auch, ja.
Gut.
Ja, ich hoffe, ich konnte die Fragen von Joshua und Ralf beantworten. Am Ende des Tages ist es eine Frage, wie viel Risiko möchtest du eingehen, weil 100% Sicherheit eben ist nur das Bankkonto und das ist schwierig im Moment, und wenn du willst, dass du, dass dein Geld für dich arbeitet, ich sage immer, das Geld muss bei mir arbeiten.
Oder Gold, hä? Ich, eine Kundin hat mich kürzlich, die macht alles mit Gold. Das ist einfach eine Variante, hä? Die sagt, das bleibt immer.
Ja, Gold ist halt so etwas, was in Krisenzeiten vor allem gut ist, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob Gold, ja, wenn du vor 2 Jahren hättest auch Bitcoins kaufen können.
Ja gut, jetzt geht's auch wieder runter. He?
Ja eben, also von dem her, Gold ist auch so ein bisschen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, ist Gold gut. Jetzt momentan ist das wieder seit, der Höchststand war irgendwann im September oder im August letzten Jahres und jetzt ist es wieder um ja über 10% gesunken. Also es ist, also nur, ich würde nicht nur auf etwas setzen, also nur Gold ist wahrscheinlich auch ein bisschen riskant. Der Vorteil eben an einem ETF ist, das sind einfach, sind zwar nur Aktien, aber breit gestreut über die ganze Welt. Aber ich habe natürlich noch meine eigene Immobilie, die ist auch ein Drittel von meinem Vermögen. Ja. Dann habe ich dieses Pensionskassengeld, habe ich damals in Festgeld angelegt, über 7 oder 8 Jahre, weil ich dann nicht an die Börse gehen wollte, weil ich damals keine Lust hatte. Ich bin immer noch, war immer noch gebrannt von den 2000er Jahren, der Dotcom-Blase, da habe ich ein bisschen Geld verloren. Und eben ein Drittel ist ETFs. Das, also war ETFs, momentan ist es in Cash.
Ja. Diversifikation heißt, glaube ich, das Zauberwort, da, das
genau. Oder einfach gesagt, nicht alle Eier in einen Korb, dass wenn du umfällst, dass nicht alle kaputt gehen.
Schönes Schlusswort. Gut, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss
Thomas. Tschüss Selim.
Bringt dir der Podcast einen Mehrwert?
Dann kannst du uns unter minimalismus.ch/spende eine Spende hinterlassen.
Vielen Dank für deine Unterstützung.